Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Trommel Talks. Ich bin der Felix Kraft und heute gibt es in dem Steve Gadd Monat den Abschluss mit Flo Fox. Ihr kennt ihn alle, allseits bekannt, ein fröhliches Hallo an den lieben Flo. Hallo Flo.
Hallo Felix, ein ebenso fröhliches und noch fröhlicheres Hallo zurück zu dir.
Das ist super lieb von dir. Und falls irgendjemand noch da draußen ist, der den Flo nicht kennt, Flo ist vor allem bekannt für Fit for Drums. Das ist zum einen seine Seite, Internetseite, aber auch ein Buch, was er geschrieben hat. Und der Flo beschäftigt sich als Sportwissenschaftler, sage ich jetzt mal so hochtrabend, ist das richtig? Jetzt kennen wir uns schon so lange und ich bin mir immer noch unsicher, ob das die richtige Bezeichnung wäre.
Ja, also das kann man schon so sagen. Ich habe ja Sportwissenschaften studiert, habe es auf Lehramt studiert. Daher ist deine Bezeichnung, ist glaube ich ganz in Ordnung, darf man so nehmen.
Gut, und als Sportwissenschaftler, wir bleiben jetzt einfach dabei, kennt sich der Flo hervorragend aus mit dem Körper und mit Bewegungsabläufen vor allem. Und darüber hinaus ist er auch noch ein überragender und ganz lieber und netter Kollege und Schlagzeuger und kennt sich somit auch aus mit dem Blick auf Bewegungsabläufe aus der Sicht eines Schlagzeugers. Und das macht die Sache natürlich interessant, wenn wir uns hier in ja recht unregelmäßigen Abständen unterschiedliche Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen vornehmen, um deren Bewegungsabläufe zu analysieren. Wobei da das Wir total übertrieben ist, denn das bist vor allem du. Und ich bin jedes Mal tatsächlich immer wieder erstaunt, was du mit deinem Blick noch so alles entdeckst, was ich nie entdeckt hätte.
Ja, vielen Dank für die Blumen. Jetzt setzt du mich natürlich auch ganz massiv unter Druck, dass ich hier natürlich auch wieder ein paar schöne Dinge für die Zuhörer rausfinde bzw. rausgefunden habe in der Vorbereitung, die wir dann hier in den nächsten Minuten präsentieren dürfen.
Ja, aber da gehe ich davon aus. Ich glaube, Steve Gadd ist tatsächlich ein gerade aus deiner Sicht interessantes Anschauungsbeispiel, weil ich glaube, da gibt es einiges zu sehen und wir machen das ja sonst immer so viel sei verraten, dass wir uns drei Begriffe vornehmen. Ich glaube, diesmal ist das nicht ganz so der Fall, ne?
Ja, genau. Also Steve Gadd ist natürlich ein absolutes Paradebeispiel für ein unfassbar gutes Drumming und bietet auch sehr, sehr viele Bereiche, ganz viele Ansatzpunkte, wo man über eine Bewegungs- und Spielanalyse schauen kann. Und das werden wir dann jetzt auch machen. Und ja, du hast es schon richtig gesagt, das war in dem Fall so ein bisschen auch auf meinem Mist ja gewachsen, dass wir entgegen unserer eigentlichen Vorgehensweise diesmal von den drei Begriffen abweichen, weil bei Steve ist es so, dass unglaublich viele Zusammenhänge zwischen Bewegung, zwischen Haltung, zwischen Musik zu erkennen sind, sodass auf meinem Mist gewachsen wäre, diesmal die Begriffe weglassen und wir das an der Stelle einfach so ein bisschen chronologisch angehen werden heute.
Sehr gut, weil das entspricht auch so ein bisschen vielleicht auch den Sachen, die so im Interview zu hören waren, dass sich da auch das eine oder andere geändert hat bei Steve Gadd aufgrund auch seines Alters und ja, also vor allem aufgrund seines Alters, glaube ich, dass sich da Herangehensweise an Schlagzeugspiel sowohl mental als auch wahrscheinlich körperlich ein bisschen geändert haben. Und da bin ich ganz gespannt, das zu hören. Auch was so Haltung und deine Bewertung der Haltung am Schlagzeug angeht. Der Micha hatte zum Beispiel jetzt vorletzte Woche war das dann schon gesagt, da ist er sehr gespannt auf deine Analyse, was du dazu sagst, zu der Haltung von Steve Gadd. Ob die genauso katastrophal ist wie bei Chad Smith. Da war es ja wirklich so, dass du gesagt hast, gut, dass der nicht in einer Coverband spielt oder in einer Gala-Band, wo er den ganzen Abend spielen muss, weil dann wäre der Rücken wahrscheinlich nach kürzester Zeit hinüber. Da bin ich sehr gespannt, wie du das bei Steve Gadd bewertest.
Ja, also ich finde immer wichtig, dass wir das natürlich auch so ein bisschen trennen. Wir haben einerseits die medizinisch-bewegungswissenschaftliche Sichtweise und andererseits die musikalische Sichtweise. Die sind natürlich oftmals so ein bisschen konträr, weil das eine, was medizinisch oder bewegungstechnisch super ist, möglicherweise einen in der Musik behindert, beziehungsweise kriegt man auch musikalische Sachen megamäßig gut hin. Unfassbare Sounds, unfassbaren Groove. Und wenn man dann die bewegungswissenschaftliche Sichtweise darüber legt, dann denkt man, oh, das funktioniert ja trotz einigen Dingen, die ja aus der Sichtweise gar nicht so optimal sind. Das finde ich auch ganz oft sehr, sehr spannend, das zu sehen, wie bestimmte Dinge dann einfach funktionieren. Und das haben wir hier bei Steve Gadd auch, dass wir ja einfach von der Haltung, von der Bewegung her viele Dinge sehen, viele Dinge erkennen, die man durchaus auch hinterfragen kann, wo man auch schauen kann, vielleicht auch der ein oder andere von den Zuhörern was mitnehmen kann für sich, für das eigene Spiel, wie man ja auch so ein bisschen aus dem ergonomischen Blickwinkel an das Spielen herangeht, um das eigene Spiel darüber zu optimieren. Weil das Musikalische ist die eine Sache, aber wir wollen ja letztlich, beziehungsweise es ist nicht die eine Sache, sondern das ist ja letztlich die Hauptsache, die wir machen wollen. Das ist das Ziel, wir wollen gute Musik machen, wir wollen als Schlagzeuger geil klingen. Und dafür machen wir letztlich ja auch solche Haltungs-, Bewegungs- und Spielanalysen, um darüber die Musik einfach zu verbessern. Weil mit bestimmten körperlichen Voraussetzungen schafft man es ja einfach, musikalische Dinge einfacher umzusetzen, noch besser umzusetzen, dass das Ganze einfach vielleicht noch besser klingt, dass wir noch besser die Musik bedienen können, die wir machen. Und letztlich natürlich auch, dass wir irgendwo so ein bisschen über den ergonomischen Blickwinkel auf die Gesundheitsschiene achten, so ein bisschen präventiv daran gehen. Weil ich glaube, jeder Schlagzeuger, der auch mal länger am Set gesessen hat, am Stück, der weiß, dass irgendwo der Körper, die Muskeln sich irgendwann melden. Und du hast das Beispiel von Chad Smith angesprochen. Wenn man natürlich zu lange in ungünstigen Haltungen verweilt, dann kann das natürlich auf den Körper auch massiv negative Auswirkungen haben in Form von Schmerzen, Beschwerden, Schäden, Verletzungen. Und das wollen wir natürlich auch vermeiden.
Ja, ich bin auf jeden Fall total gespannt, gerade auch in Bezug auf Steve Gadd. Deswegen, weil meiner Ansicht nach Steve Gadd über jeglichen Zweifel der Musikalität erhaben ist, also quasi eine Benchmark ist für das, was musikalisches Schlagzeugspiel ist. Auch nochmal mit Micha die Analyse und auch mit dem Alex war das eigentlich völlig klar, dass wir uns alle einig waren, dass es kaum einen Schlagzeuger gibt, der so auf dem Punkt musikalisch Sachen bedient, wie er. Also mir fällt da kaum jemand ein, der das über diese Jahrzehnte so bedient. Und trotzdem bin ich wirklich gespannt auf das, was du jetzt gleich uns präsentieren wirst als Analyse, weil ich finde, über die Jahre gesehen sieht man doch einige Veränderungen. Und zwar nicht in Form von Optimierung des Schlagzeugspiels für schneller, weiter, besser und noch härter, sondern wie ich auch vermute, einfach geschuldet des Alters und der vielen Spielerei und auch vielleicht des Lebens, dass da sich doch einige Sachen so ein bisschen verändert haben. Aber ich überlasse dir jetzt das Feld. Womit würdest du gerne anfangen?
Ja, wir fangen einfach mit so ein paar allgemeinen Dingen an. Ganz klassisch schauen wir uns mal zu Beginn die Sitzposition an. Steve Gadd sitzt recht tief am Set. Sein Kniewinkel ist ja ziemlich genau bei 90 Grad. Er neigt sich zum Teil sehr, sehr weit nach vorne ans Set. Und was auffällig ist, insbesondere wenn man sich die älteren Videos des jungen Steve Gadd anschaut, er hat unglaublich viel Bewegung in seinem Spiel. Und in dieser Analyse war dann auch wirklich das, was du schon gesagt hast, ein Ziel, dass wir das mal früher mit heute vergleichen und die Bewegung, seine Art zu spielen, jetzt nicht musikalisch gesehen, sondern vom Bewegungstechnischen her, hat sich dahingehend, was die Bewegung angeht, schon verändert. Und hier sieht man direkt den ersten Zusammenhang: durch diese veränderte Bewegung verändert sich letztlich aber auch sein Spiel. Und man merkt hier, dass natürlich das Alter, dass mit zunehmendem Alter der Körper nicht mehr so funktioniert, wie er in jungen Jahren funktioniert, dass man den Körper ganz anders einsetzen muss, das aber auch kann, weil man eine ganz andere Lebenserfahrung, aber vor allen Dingen natürlich eine ganz andere Spiel- und Bewegungserfahrung dann über die Jahre aufgebaut hat. Und das erkennt man ganz, ganz stark in seinem Spiel, weil er ja ein sehr extremes Spiel, was die Bewegung angeht, hat. Früh noch viel mehr, als das heute ist, aber auch heute erkennt man noch, dass das sehr bewegungsintensiv ist. Und ja, das Schlagzeug ist ja generell auch ein sehr bewegungsintensives Instrument. Und er nutzt diese Bewegung auch ganz stark dafür, diese musikalischen Dinge auszudrücken, die er letztlich sagen möchte. Und er unterstützt seine Musik durch die Bewegung. Das kann man so als kleine Zusammenfassung vorweg schon einmal sagen. Und da werden wir jetzt noch ein paar Details uns im Folgenden jetzt anschauen.
Ich habe direkt zwei, drei Fragen. Ich will noch mal kurz darauf verweisen, du hast vor allem dir drei Videos angeguckt, die findet ihr auch in den Shownotes verlinkt, die Videos, die der Flo quasi als Analysegrundlage genommen hat. Die Fragen, die ich hätte, sind eigentlich zweierlei. Ich kenne jetzt so ein bisschen deine Art, an die Analyse heranzugehen und weiß so ein bisschen oder meine zu ahnen, worauf du achtest. Steve Gett sitzt relativ tief, wäre die erste Frage, oder?
Ja, absolut. Wie eben schon gesagt, der Kniewinkel ist ungefähr bei 90 Grad. Das ist relativ tief, wenn man so die Position an sich sieht. Viele Schlagzeuger sitzen höher. Jetzt nehmen wir mal den Blick zur medizinischen Seite dazu und vergleichen mal so ein bisschen die medizinische Seite mit der musikalischen Seite. Wenn man jetzt mit Medizinern und Ärzten sprechen würde, die würden sofort sagen, eine tiefe Sitzposition ist sehr gut, weil die Belastungen gerade auf den Rücken dadurch relativ gering sind. Wenn wir jetzt die spielerische Seite nehmen, sieht man, dass viele Schlagzeuger etwas höher sitzen. Das liegt daran, dass man von oben sitzend etwas mehr Kraft auf die Füße bekommt, weil man dadurch den Einsatz des gesamten Beines etwas leichter erreichen kann. Und damit von oben mehr die Kraft auf das Pedal bringen kann. Und dadurch teilweise nicht nur kraftmäßig von der Dynamik her, sondern auch von der Geschwindigkeit her ein schnelleres Spiel erreichen kann. Und gerade wenn wir uns Schlagzeuger anschauen, die irgendwo in Heavy-Metal-Bereichen unterwegs sind, die sehr, sehr schnelle Parts mit den Füßen oder mit der Double-Bass-Drum spielen, die wählen oftmals eine etwas höhere Sitzposition. Und er sitzt halt wirklich sehr, sehr tief, hat den Kniewinkel ziemlich genau bei 90 Grad. Man sagt so, dass ein Kniewinkel von etwas über 90 Grad, so 2, 3, 94 Grad, natürlich jetzt nicht mit dem Geodreieck irgendwo abgemessen, ein sehr guter Winkel ist. Eine gewisse Individualität ist da auch dabei. Der eine sitzt lieber ein klein bisschen höher, der andere sitzt lieber ein klein bisschen tiefer. Hat sowohl körperliche als auch die genannten musikalischen Auswirkungen. Und da hat jeder eine gewisse Individualität, aber wenn wir irgendwo so bei etwas über 90 Grad sind, dann sind wir da schon in einem Bereich, der sowohl musikalisch, spielerisch, vom Bewegungstechnischen her, aber auch von den Belastungen auf den Körper in einem sehr guten Bereich ist. Also er sitzt wirklich sehr, sehr tief. Durch dieses Tiefsitzen merkt man, er setzt die Dynamik, er setzt die Beine sehr, sehr gezielt ein. Die Füße brauchen teilweise gar nicht so viel Kraft, weil er auch in seinem Spiel gar nicht so viel Power einsetzen möchte, sondern weil er da sehr, sehr dynamisch und mit sehr, sehr viel Kontrolle spielt. Und das begünstigt letztlich die tiefe Sitzposition. In Situationen, wo er Kraft erzeugen will, merkt man, dass mehr Bewegung ins Spiel kommt, dass er mit dem gesamten Körper, aber auch mit den Beinen deutlich mehr mitwippt, dass er dann über dieses Mitwippen eine gewisse Kraft erzeugt, dass er quasi ja, Schwung holt, ausholt, um die Schläge dann entsprechend zu spielen. Und diese Bewegung setzt er auch hier mit einer unglaublich hohen Präzision, mit einer unglaublich hohen Kontrolle ein, um letztlich natürlich das Timing beizubehalten. Weil wir müssen uns das so vorstellen, wenn wir eine kleine Bewegung machen, haben wir natürlich ein kurzes Zeitfenster für die Bewegung. Und je größer die Bewegung wird, umso länger dauert natürlich die Bewegung und umso länger müssen wir halt auch schauen, wie passt das zum Timing, dass die Schläge natürlich auch noch musikalisch auf den Punkt sind. Und das ist bei ihm unfassbar interessant zu sehen, wie er dann mit der großen Bewegung, die im richtigen Moment einleitet, die Bewegung, um dann die Schläge an die richtigen Stellen zu spielen. Und wenn man sieht, wie viele Bassdrum-Schläge in der entsprechend kurzen Zeit er teilweise spielt, ist das schon unglaublich, welche Kontrolle er dann aus dieser tiefen Sitzposition heraus erzeugt.
Wenn ich da kurz vielleicht mal was fragen dürfte zwischendurch.
Sehr gerne.
Auch zur Beinarbeit. Also du hast einmal ein Video, das ist so eins der bekanntesten Soli von Ihnen aus dem Jahr 1989, was auch veröffentlicht wurde über Drummer World. Und das ist so ein Solo, wie ich auch Steve Gadd so in Erinnerung hatte durch diese alten Videos, auch dieses Vinnie Colaiuta, so Buddy Rich Memorial Concert Video Solo, wo er wie so ein Derwisch spielt. Und auch da, finde ich, spielt er die Bassdrum relativ hart. Also der tritt da schon bei diesem Solo teilweise ordentlich rein. Bei den späteren Sachen, 2019 zum Beispiel, das eine Solo, was du hattest, da ist das, also da ist ganz viel aus dem Fußgelenk gespielt und weniger mit dem Bein selber. Hast du da auch so eine Veränderung diesbezüglich gesehen? Ist dir das aufgefallen?
Ja, das wäre jetzt so der nächste Punkt, wo ich drauf gekommen wäre, dass man gerade von der Gesamtbewegung her hier sehr, sehr deutlich die Veränderungen sieht. Dass er gerade in jungen Jahren viel, viel mehr Bewegung im ganzen Körper hat, dass er, ja, ich drück's mal so ein bisschen flapsig aus, dass er wie so ein Flummi auch teilweise auf dem Hocker hin und her hüpft, auf und ab hüpft, sehr viel Vorwärtsbewegung, Rückwärtsbewegung hat, dass er zum Schlagzeug hin sich bewegt und natürlich letztlich auch, dass er die Beine sehr aktiv nutzt, die Beine mit anhebt. Teilweise hat man wirklich so den Eindruck, dass er so halb abheben würde, um die Bassdrum zu spielen. Und darüber bringt er unglaublich viel Kraft und viel Dynamik, viel Power in die Bassdrum. Und je früher, desto mehr Bewegung ist in seinem Spiel. Und mit zunehmendem Alter merkt man, er will auch gar nicht mehr an bestimmten Stellen so laut spielen, sondern er setzt hier bewusst die Dynamik ein. Er spielt an vielen Stellen eher im Hintergrund musikalisch, lässt sehr, sehr viel Platz und Raum für die anderen Musiker. Und in bestimmten Momenten, da setzt er auf einmal Kraft ein, wenn dann doch der Fill-In an der passenden Stelle kommt, dann ist die Kraft da, dann ist die Power da, dann ist die Energie da. Und wenn er sich wieder zurückzieht nach dem Fill-In, dann spielt er wieder viel entspannter. Und das macht sich in der Bewegung bemerkbar, weil er gerade in diesen kurzen Momenten heute die Bewegung einsetzt als Mittel, die Dynamik zu erreichen. Und früher war das ganz anders. Er hat halt viel mehr Energie, viel mehr Power auch konstant über die gesamte Dauer des Spiels da reingelegt. Und da ist eine ganz, ganz große Veränderung in seinem Bewegungsverhalten, in seinem Spielverhalten aufgetreten, was man logischerweise auch im Stil, im Sound merkt. Das hat sich logischerweise über die Jahre natürlich auch dann entsprechend verändert. Die jungen wilden Zeiten, nennen wir es mal, und heute die erfahrenen, gediegenen Weiser, nenne ich es jetzt auch mal, wo man halt auch aufgrund der Erfahrung den Körper ganz anders einsetzt, um die musikalischen Aspekte zu erreichen.
Dann kommt meine nächste Frage, die ich vorhin gehabt hätte. Also eine Sache, die total auffällig ist bei Steve Gadd, an die man sofort denkt, finde ich, wenn man irgendwie an Steve Gadd denkt, von der Haltung her, ist natürlich bedingt durch den Traditional Grip diese schräge Haltung der Schultern, dass die linke Seite quasi runterhängt. Was würdest du dazu sagen? War das auch so extrem bei Buddy Rich zum Beispiel im Vergleich?
Das sieht man sehr häufig bei Schlagzeugern, die im Traditional Grip spielen. Insbesondere, wenn man dann den Zusammenhang zum Setaufbau sich anschaut. Gehen wir mal hier auch an den Setaufbau ran. Also bei Buddy Rich haben wir es auch gesehen. Vielleicht an der Stelle auch nochmal der Hinweis auf unsere Folge, die wir über Buddy Rich gemacht haben, wo wir die Spielweise von ihm analysiert haben. Da haben wir auch solche Tendenzen erkannt. Bei Steve Gadd ist es nochmal extremer. Er hat die linke Schulter unheimlich tief hängen. Er hat die sehr weit nach unten gezogen, was bei ihm auch ganz stark am Setaufbau festzumachen ist. Hierbei ist relativ interessant, dass er die Snare heute recht steil schräg geneigt hat, was eigentlich nicht optimal zum Traditional Grip passt. Sondern wenn man da das Video von
also schräg von geneigt, geneigt zu sich, also dass sozusagen die Snare in die Richtung des Spielenden schaut, ne?
Genau. Also die Snare steht ja sehr zentral vor ihm und ist gerade vor ihm zu sich geneigt. Und wenn wir das Video von früher anschauen, ist die Snare von der linken Seite nach rechts unten geneigt. Heißt also, dass die linke Hand, die linke Schulter in der normalen Position sein kann und trotzdem im Traditional Grip einen optimalen Spielwinkel erreicht und trotzdem einen Rimshot spielt, ohne sich mit der Schulter nach unten bewegen zu müssen. Also die nach unten geführte Schulter, die tiefe Schulter, ist eigentlich eine Ausgleichsbewegung für eine ungünstig eingestellte Snare, die an der Stelle, ja, die Ausgleichsbewegung muss letztlich gemacht werden, um den Rimshot spielen zu können, um die Snare in einem optimalen Winkel treffen zu können. Und kurioserweise ist jetzt hier bei den frühen Videos der Winkel eigentlich eher der Bewegung angepasst und eher auf seine Haltung im Traditional Grip angepasst. Und in den jüngeren Videos, die jetzt neuer sind, ist der Setaufbau nicht ganz so optimal auf den Körper, auf die Bewegung hin ausgerichtet. Also da erkennt man irgendwie komischerweise so ein bisschen einen, ja, ich nenne es jetzt mal einen Widerspruch, dass eigentlich die Bewegungserfahrung einen das Gegenteil lehren müsste, dass man eigentlich früher falsch rum anfängt und das Ganze dann über die Jahre richtig rum aufbaut. Und hier, da wäre es jetzt interessant, ihn mal zu fragen, warum er das aus seiner Sicht getauscht hat. In dem einen Video ist zu sehen, da wechselt er in den Match Grip. Vielleicht spielt er phasenweise heutzutage mehr Match Grip, weil die gerade Position der Snare ist natürlich eher geeignet für den Match Grip. In dem Video hat er das in dem Solo gemacht. Du hast ihn aber auch, glaube ich, im Konzert gesehen.
Genau, vor dem Solo macht er das da. Weiß ich auch nicht genau, warum er da in den Match-Grip geht. Ich habe sofort das Video, wir sind da alle so klein, leider mittlerweile so ein bisschen Steve Gett-Nerds, rumgeschickt und geschickt, gesagt, ey, guck mal hier, er spielt Match-Grip, nicht nur bei Late in the Evening, wo das aufgrund der beiden Sticks, die er den vier Sticks, die er in den Händen hält, bedingt ist. Er spielt eigentlich selten bis gar nicht den Match-Grip. Ich weiß nicht, warum er das da macht. Er wechselt dann ja auch in dem Solo irgendwann wieder zum Traditional Grip. Ja, also das ist eher, glaube ich, besonders und außergewöhnlich, dass er das macht. Hier ist ein kleiner Einschub notwendig, denn nachdem ich mich mit verschiedenen Kollegen und Kolleginnen ausgetauscht habe, weitere Videos geguckt habe und auch ein wenig nachgedacht habe, ist mir klar geworden, dass Steve Gett schon immer auch im Match Grip spielt. Und das ist auch gar nicht so verwunderlich, denn seine Ausbildung als klassischer Schlagwerker beinhaltet ja auch das Spielen beispielsweise von Mallets im Match Grip. Und so scheint Steve Gett je nach musikalischer Situation in die eine oder andere Stickhaltung zu gehen. Jedoch, was man sagen kann, ist, dass die Hauptstickhaltung von Steve Gett weiter der Traditional Grip bleibt.
Was du aber hier merkst, er möchte möglicherweise soundtechnisch eine Variation erreichen. Ja. Weil du sofort merkst, in dem Moment, wo er die Stockhaltung wechselt, man sieht es im ersten Moment gar nicht. Er macht das so geschickt, so elegant, dass er auf einmal die Matched-Position hat. Du merkst das visuell gar nicht so direkt, aber soundtechnisch hörst du es sofort. Weil der Sound direkt ganz anders ist. Er kriegt einen ganz anderen Charakter hin und ich glaube, den will er in dem Moment auch erreichen, weil in dem Moment, wo er dann später wieder zurückgeht, haben wir wieder die ursprüngliche Soundcharakteristik und ich glaube, dass das wirklich in diese Richtung geht, dass das ein musikalischer Gedanke ist an der Stelle.
Ja, mit Sicherheit, wobei auch da bei dem Solo interessant ist, dass er am Anfang quasi das 50 Ways to Leave Your Lover spielt, ganz kurz, und darüber mit der Hi-Hat dann so ein bisschen variiert, was er klassisch auch mit dem Traditional Grip gespielt hat, aber ich würde dir da absolut recht geben, dass das so ist. Also Steve Gett spielt schon auch immer mal wieder im Traditional Grip. Was mir so auffällt, ist mit der Snare diese Position, dass er die häufig variiert. Also ich glaube, es gibt sogar auch ältere Aufnahmen, wo er auch so eine relativ steil gekippte Snare spielt. Ich weiß nicht, könnte das Sinn machen, das müsstest du jetzt sagen, dass das neben Soundaspekten auch tatsächlich Haltungsaspekte hat, dass er quasi merkt, oh, damit fühle ich mich gerade nicht so wohl oder es tut irgendwas weh und darum ändere ich das gerade mal?
Das kann definitiv ein Grund sein. Weil immer dann, wenn irgendetwas nicht 100% passt, dann schauen wir ja oft danach und suchen nach einer Lösung.
Ja.
Und ja, gerade der Set-Aufbau ist ja eine Sache, wo man auch ganz, ganz viel machen kann. Und ja, wenn man überlegt, wie alt er jetzt ist und wie viele Jahre er letztlich dann auch schon Schlagzeug spielt und wie viele Jahre er dann natürlich auch schon gewisse Automatismen in seiner Haltung, in seiner Bewegung verinnerlicht hat. Natürlich merkt man das auf die lange Sicht irgendwann am Körper. Das wird, wenn hier ein 17-, 18-, 19-, 20-jähriger Schlagzeuger zuhört, der wird da vielleicht noch denken, ja, wovon reden die denn da? Es ist doch alles super, alles perfekt. Mein Körper macht doch alles, was ich will und den merke ich gar nicht. Aber mit zunehmendem Alter merkt man natürlich dann auch, gerade wenn man über Jahre in bestimmten Haltungen gespielt hat, das merkt man am Körper. Es gibt zum Beispiel auch Fälle, ein guter Bekannter von mir, dem ist es von seiner Schulterposition her ähnlich beim Spiel ergangen über viele Jahre. Er sagt, er hat teilweise auch die Snare in einer sehr tiefen Position gehabt, sodass er die linke Schulter dann auch immer relativ weit nach unten bringen musste, um die Snare zu spielen.
Ja.
Und bei ihm merkt man in der ganz normalen Haltung im Stehen, im Sitzen, dass die linke Schulter etwas tiefer sitzt als die rechte. Er hält die automatisch tiefer aufgrund der langen Zeit, die er auch in dieser Traditional-Position gespielt hat. Und das kann definitiv ein Grund sein, dass er mit der Snare-Position herumexperimentiert oder da immer wieder was verändert, weil natürlich auch der Körper den jahrelangen Belastungen natürlich irgendwann so ein bisschen Tribut zollt.
Da fällt mir noch eine andere Sache auf. Also grundsätzlich ist es, glaube ich, so, und das sieht man auch sehr deutlich bei diesem Spiel, bei diesem Solo, wo er wechselt, dass er absolut in der Lage ist, in beiden Stickings zu spielen und auch ähnliche technische Sachen spielen kann. Er wechselt ja dann auch da in diesen Traditional Grip, wo das Solo so eher in diese Crazy Army Solo-Sache geht, also wo dann so rudimentbetonter Spiel ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das oft irgendwie ein Wechsel ist bei ihm, wie man das auch vielleicht selber von sich kennt. Ich mache das manchmal, wenn ich so Swing-Sachen spielen muss, dass ich dann, obwohl ich nie Traditional Grip spiele und das auch wirklich nicht kann, also so Double Strokes und so, die spiele ich dann nicht aus den Fingern, sondern irgendwie, aber trotzdem, wenn ich so Swing-Sachen spiele, halte ich dann trotzdem manchmal Traditional Grip, weil das mir irgendwie ein anderes Gefühl gibt, so wo wir wieder bei dem wären, was du auch immer wieder betonst, mit Körperhaltung versus Feeling und musikalischem Eindruck, den man vermitteln will und dieses Spielgefühl, in das man auch dann vielleicht eintauchen will. Das könnte bei ihm auch der Fall sein, weil ja diese ganzen Bewegungsabläufe, wie du auch sagtest, dieses Flummihafte und so. Also es steht ja immer die Musik im Vordergrund und ich habe so das Gefühl, dass sich die Bewegungen komplett nach der Musik richten. Und auch diese Position der Snare, ich habe fast eher das Gefühl, dass das auch musikalische Gründe hat oder Soundgründe hat, die er da bedienen will, weil ich glaube, sich alles bei ihm immer der Musik unterordnet. Das kam auch so in dem Interview für mich so rüber. Und wenn ich die Sachen mir angucke, habe ich auch das Gefühl, weil auch die Sachen, die er spielt, sind halt auch alle so musikalisch. Und nicht nur der Sound ergibt dieses musikalische Gefühl, sondern wenn man ihn anschaut, auch die Bewegungen, die passen quasi immer zu dem, was er gerade spielt. Ne? Also lange Bewegungen, kurze Bewegungen, flummihafte Bewegungen, dieses Wippen mit dem ganzen Körper, mit dem Kopf, das ist halt alles immer der Musikalität und dem Musikspielen untergeordnet.
Ja, du nimmst mir im Prinzip diesen Part, hast du mir jetzt ein bisschen vorweggenommen.
Sorry.
Aber Felix, nein, du, alles gut. Felix, man merkt vielleicht daran, würde ich jetzt mal sagen, wir haben schon ein paar Analysen zusammen gemacht und dein Blick geht auch jetzt schon sehr in diese Richtung. Das merkt man, wenn wir uns unterhalten, dass du da auch ein gewisses Feeling mittlerweile dafür entwickelt hast.
Ja, ich habe total viel gelernt bei dir. Das ist absolut so. Und auch was ich jetzt gerade wieder dabei mache, ist, und das kann ich auch nur jedem empfehlen, während man diese Analysen von dir hört, sich Videos dabei auch einfach nur stumm anzugucken. Also ich finde auch gerade interessant, die Sachen sich tatsächlich ohne Ton anzugucken, gerade wenn man deine Analysen hört, weil man dann doch nochmal auf andere Sachen blickt, weil man halt den Ton nicht dabei hat und von diesem großartigen Spiel so abgelenkt ist. Das lohnt sich dabei. Gerade auch, finde ich, bei dem Podcast. Einfach dabei mal so ein paar Videos gucken, ist interessant. Mir fällt auch auf, wie oft er wechselt tatsächlich in Matchgrip. Immer wieder. Das hat man gar nicht so vor Augen, aber er wechselt tatsächlich häufiger immer wieder auch in den Matchgrip.
Also er spielt deutlich mehr Matchgrip, als man das so zunächst mal vermuten möchte oder würde. Sind noch gerade eine Sache, die zum Traditional Grip, bevor ich nochmal auf die Bewegung selber eingehen würde, würde ich noch was zur Stockhaltung sagen. Man merkt halt, gerade wenn er den Traditional Grip spielt, dass ganz, ganz viel auch aus seinen Fingern heraus passiert. Zum Teil umschließen die Finger auch den Stock und geben dem Stock dann aus den Fingerkuppen heraus kleine Impulse, um da sehr, sehr dynamische, feinmotorische Bewegungen zu erzielen. Er entwickelt dadurch eine unglaubliche Kontrolle. Dabei hat er den Ellenbogen sehr eng am Körper anliegen und die schnellen Bewegungen beim Spielen kommen dann ausschließlich aus den Fingern und damit erreicht er eine extrem hohe Kontrolle. Und hier sieht man dann, wenn er lauter wird, dann wird der Armeinsatz stärker. Hier erkennt man diesen Zusammenhang: leise, schnelle Bewegungen aus den Fingern und Händen, und je lauter die Bewegungen, je lauter die Spielweise wird, je lauter das Spiel ist, desto mehr Armeinsatz haben wir. Und das erkennt man hier sehr, sehr gut. Und was man noch sehr, sehr gut erkennt an der Fingerhaltung, wenn er, du hast eben die Rudiments angesprochen, wenn er schnelle Rolls spielt, dann sieht man, dass die Finger sich öffnen, dass die Finger weiter vom Stock weggehen, dass er hier viel mehr Rebound und Schwerkraft, also die physikalischen Gesetzmäßigkeiten, sich zunutze macht, dass er leichte Impulse gibt und darüber den Stock in eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit bringt. Der Stock aber halt dann durch die offenere Fingerhaltung viel, viel mehr schwingen kann, sodass halt auch Rebound und Schwerkraft viel besser eingesetzt und genutzt werden können. Und das ist sehr, sehr interessant zu sehen, wenn man da vielleicht auch die Möglichkeit hat, so ein bisschen mal ranzuzoomen im Video. Macht das gerne mal und schaut euch da die Finger an, wie er da die Kontrolle mit den Fingern am Stock hat. Das ist sehr, sehr interessant zu sehen.
Ja, das ist auch, also gerade diese Passagen, die du ansprichst, da merkt man auch seinen Background als Rudiment-Drummer, also als Army-Drummer, Corp-Drummer, wo genau diese Sachen eine Rolle spielen. Und da ist ganz interessant das Interview mit dem Speary Karras, das ich geführt habe, der über 90-jährige Schlagzeuger, den ich interviewen durfte, der in den USA geboren ist und da seine ersten Stunden unter anderem bei Will Coxon hatte. Und der sagte zu dem Rudimental Drumming und auch zu dem Will Coxon Drumming, es sei ganz wichtig, das ist nicht immer laut. Also viele Schüler, hat er so das Gefühl gehabt, die spielen diese Rudiments, weil sie die auf dem Pad üben, sehr laut. Und eigentlich ist es so, sein Spruch war, ja, schon nicht schlecht, aber viel zu laut. Und das ist, glaube ich, auch da so ein bisschen ersichtlich, weil diese Rudiment-Drumming-Sachen, auch in diesem Video, wo er wechselt zwischen Traditional und zwischen Match Grip und Traditional Grip, da fängt er ja sehr leise an mit diesen Rudimental-Drumming-Sachen. Und dann setzt die Bassdrum an und auf einmal explodiert das und wird lauter. Das ist auch bei diesem Crazy Army Drumming Soli zu sehen. Und das kommt, glaube ich, auch so ein bisschen von diesem Rudimental Military Corp Drumming, dass das so leise aus den Fingern gespielt wird. Auch interessant, wie locker er den Stick mit der rechten Hand hält. Also der Zeigefinger ist quasi nur eine Führung, geht teilweise vom Stick weg, also verliert die Berührung und er führt ihn nur noch mit den restlichen Fingern. Auch wahrscheinlich, was ist da der Grund, auch um dem mehr Spiel zu geben und diese stärkere Dynamik zu geben für das Fingerspiel?
Ja, genau. Im Prinzip wird hier, ja, das, was ich eben schon mal gesagt habe, die physikalischen Gesetzmäßigkeiten, Schwerkraft und Rebound werden hier genutzt und das funktioniert nur über die Führung. Wenn ich den Stock, wie eingangs gesagt, mit den Fingern umschließe, raube ich ihm natürlich auch so ein bisschen die Bewegungsfreiheit. Der Stock kann sich nur in kleinerem Maße bewegen, der Bewegungsumfang reduziert sich. Reduzierter Bewegungsumfang heißt leiseres Spielen. Wenn wir vergleichen das mit irgendeinem Gegenstand, den wir auf den Boden fallen lassen, aus kleiner Höhe ist die Auftreffgeschwindigkeit relativ gering. Und genauso ist es beim Stock. Wenn ich eine kleine Bewegung mache, der Stock nur wenige Zentimeter sich bewegt, dann kriege ich darüber deutlich weniger Power und Kraft rein. Und er öffnet hier die Finger, die Finger als Führung, dass der Stock halt wirklich dahin fliegt, wo er hinfliegen soll, dass der Treffpunkt ideal ist. Aber durch das Öffnen hat der Stock natürlich einen viel größeren Bewegungsspielraum und der Bewegungsumfang erhöht sich. Und logischerweise bei größerem Bewegungsumfang, wir vergleichen das wieder mit dem Gegenstand, den wir fallen lassen, wenn wir die Höhe, aus dem wir den Gegenstand fallen lassen, erhöhen, fällt der Gegenstand deutlich härter auf den Boden. Und genauso trifft der Stock hier deutlich stärker auf das Fell und erzeugt dementsprechend einen lauteren Klang. Und da erkennt man wirklich die Aspekte Kontrolle, Führung und dann der Zusammenhang zu Sound und zu Dynamik. Und hier ist noch eine Sache sehr, sehr interessant zu sehen, dass er den Stock teilweise nicht am Schwerpunkt hält, sondern dass er den etwas weiter hinten hält, dass der etwas weiter hinten gehalten wird, was letztlich das Schwingungsverhalten reduziert, damit auch den Bewegungsumfang reduziert und auch die Energie etwas eindämmt, mit der der Stock auf das Fell trifft. Und dieses reduzierte Schwingen sorgt einerseits dafür, dass er bestimmte Dinge leiser spielen kann und andererseits, wenn es dann in dynamisch lautere Parts geht, wo die Energie gefragt ist, wo Akzente gespielt werden, wo es ja explodieren soll, da kann er durch diesen verlängerten Hebel, durch den etwas weiter hinten gehaltenen Stock, kann er dann an der Stelle deutlich mehr Kraft erzeugen. Also schlägt er da zwei Fliegen mit einer Klappe, dass er einerseits das fein dosierte, feinmotorische Spiel fördert, die Dynamik im Hinblick auf das leise Spielen und andersrum in den Momenten, wo er es braucht, die Kraft einsetzt und die Power nutzt, die diese Stockhaltung dann bietet.
Also ich finde das auch immer so interessant von dir, diese Analysen, weil da echt auch nochmal du halt einfach auf Punkte achtest, die ich gar nicht so im Blick habe. Eine Sache, die ich gelernt habe mittlerweile bei diesen ganzen Folgen, die wir gemacht haben, ist, dass du sagst, was zu Problemen führen könnte, also zu körperlichen Problemen beim Schlagzeugspielen, ist, wenn man die Schultern so hochzieht. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass er auch die Schultern so hochzieht oder den Kopf so ein bisschen quasi in den Nacken fallen lässt. Ist dir das auch aufgefallen oder ist das einfach von der Anatomie seines Körpers bedingt?
Na ja, hier sieht man den Zusammenhang von der Bewegung, dass er sich quasi in das Spiel reinfallen lässt und ja, reinlegt, reinsetzt und ja, teilweise auch reinhängt. Hier sieht man wirklich, wie gezielt er seine Bewegungen einsetzt. Er hat in Phasen, wo er laut spielt, wo er schnell spielt, hat er viel Bewegung. Und in Phasen, wo er reduziert spielt, hat er auch eine reduzierte Bewegung. Wo er wirklich den anderen Musikern den Raum gibt, sich zu entfalten und ihr Ding zu machen und er einfach das Fundament liefert, da sitzt er relativ ruhig entspannt, legt sich teilweise nach vorne, geht ein bisschen in Richtung Set, um damit auch die Dynamik rauszunehmen. Und in den Momenten, wo er lauter werden möchte, wo er seine Parts hat, öffnet er sich. Da hebt er den Kopf, er richtet sich im Oberkörper auf, bietet darüber den Armen, den Schultergelenken einen ganz anderen Bewegungsspielraum und kann darüber dann durch die größer werdenden Bewegungen auch wieder deutlich mehr Energie reinbringen und setzt das darüber um. Also hier sieht man ganz stark diesen musikalischen Kontext. Also seine Oberkörperbewegung passt sich im Prinzip wirklich seiner Dynamik und seinem Spiel an. Das nach vorne neigen bei leisem Spiel, das Aufrichten bei lautem Spiel und letztlich unterstützt und verstärkt diese Bewegung eigentlich die Musik. Und die Bewegung ist nicht dazu da, irgendeine Schlagabfolge überhaupt erst möglich zu machen, sondern die Bewegung ist dazu da, die Musik leben zu lassen und die Musik auszudrücken und diesen Sound und diesen Groove, diesen Klang auf den Punkt da sein zu lassen, wo er ihn haben möchte. Und das ist ganz, ganz typisch in seinem Spiel und er schaut sehr, sehr viel nach unten, weil er letztlich auch damit durch das nach vorne Neigen, das Zusammenziehen des Körpers, damit in das reduzierte Spiel eigentlich einhergehen lässt und damit ja eigentlich mit der Musik eins ist.
Ja, der Micha hatte noch so eine Beobachtung, die fand ich auch tatsächlich interessant. Das konntest du jetzt noch nicht wissen, weil, obwohl die Folge ja schon zu hören war, nehmen wir die jetzt gerade einen Tag nach der Folge mit Micha auf. Und zwar, was er gesagt hat, wahrscheinlich auch durch diesen Traditional Grip bedingt und dieser schrägen Körperhaltung, neigt er manchmal den Kopf so auch leicht zur Seite. Und Micha meinte, man hat so das Gefühl, dass er ganz extrem in das Schlagzeug auch reinhört. Also reinhört, wie das Spiel gerade klingt. Im Vergleich zur Musik, im Vergleich zum Raum, so wie er auch im Interview sagt, also im Vergleich zum Saal, dass ihm das auch ganz wichtig ist. Und das ist ja auch mit diesem Versinken und mit dieser Umstellung auf verschiedene Körperhaltungen in Bezug auf unterschiedliche Spielweisen, laut, leise, bedingt, dass das ja auch bewirkt, dass er halt so aufmerksam quasi seinem eigenen Spiel auch zuhört. Und das ist ja das, was man auch eigentlich gerne vom Schlagzeuger hat, dass er selber darüber ein Bewusstsein hat, wie er gerade klingt.
Ich glaube, das ist das, was ein Schlagzeuger unbedingt machen muss. Oder nicht nur ein Schlagzeuger, sondern jeder Musiker, dass wir hören, was passiert. Was machen wir selber? Was machen unsere Mitmusiker? Weil ohne das Hören ist Musik machen extrem schwierig. Wir können nicht nur unser eigenes Ding machen, wir können nicht nur in uns selber versinken, sondern wenn wir auf das hören, was passiert, wie wir klingen, wie unser Instrument klingt, wie die Band klingt, nur dann kann ich letztlich ein gutes Gesamtergebnis erzeugen. Und ja, da gebe ich dem Micha absolut recht, das kann ganz, ganz, ganz stark damit zusammenhängen, dass er wirklich ja im Prinzip das Ohr in Richtung des Schlagzeugs, in Richtung des Instruments bringt, um da auch die letzten Feinheiten noch raushören zu können.
Wenn ich dich jetzt so fragen würde, du als Sportwissenschaftler, was würdest du sagen, wären Probleme, die bei ihm durch die Haltung auftreten könnten, körperlicher Art?
Auf jeden Fall sind wir da bei Rückenproblemen. Rücken, Nacken, Schultern, das sind so Bereiche, wo er mit Sicherheit auch das ein oder andere Mal Verspannungen spürt, wo er ein Ziehen spürt und wo die Muskulatur verspannt ist und teilweise so ein bisschen zumacht und wo die Muskulatur so ein bisschen verhärtet. Gerade so der linke Bereich, der linke Nackenbereich, das wird sich aus dem Rücken an der Wirbelsäule entlang über die Schulter bis hin zur Nackenmuskulatur ziehen. Und das kann unter Umständen auch wirklich zu massiven Sachen wie Kopfschmerzen führen. Ich hatte bei einem Coaching, das war für eine Fortbildung für Schlagzeuglehrer in Österreich irgendwo, da kontaktierte mich einer der Teilnehmer, ein Schlagzeuglehrer aus Österreich, und sagte, hey, ich habe beim Spielen unfassbar viele Kopfschmerzen, immer wieder. Seine Vermutung war eigentlich zu wenig getrunken, der Sauerstoffgehalt im Proberaum. Wenn man dann in kleinen, engen Räumen spielt und die Luft nicht mehr die beste ist, aber dann trotzdem stundenlang übt, er hat das immer darauf geschoben. Und dann haben wir eine Analyse beim Spiel gemacht und dann sind ähnliche Haltungsprobleme aufgetaucht, dass er so ein bisschen verkrampft teilweise saß, ein bisschen zusammengesackt saß. Wo man auch gemerkt hat, dass der Schulter- und Nackenbereich so ein bisschen gelitten hat, nenne ich es mal. Und dann haben wir so ein bisschen an der Sitzposition gearbeitet, haben da das ein oder andere optimiert, haben die Hockerposition, die Hockereinstellung etwas verändert, sodass er nochmal eine ganz andere Offenheit aus seiner Sitzposition zum Set heraus entwickeln konnte. Darüber dann die Schulter- und Nackenposition verändern und optimieren konnte und ja letztlich schon relativ schnell gemerkt hat, dass sich die Muskulatur darüber entspannt. Und das ist eine Sache, die ich mir auch hier vorstellen könnte, dass er gerade sehr, sehr viel mit Verspannungen im Nackenbereich zu tun hat, dass wir hier wirklich in diese Problemrichtung gehen.
Interessant immer zu hören von dir. Also mein Eindruck ist, dass er tatsächlich irgendwie, vielleicht auch dadurch, dass er so viel gespielt. Ist das eine total blöde Behauptung, die ich jetzt aufstelle? Mal gucken. Dass dadurch, dass er so viel in dieser Haltung gespielt hat, sich quasi sein Körper so ein Stück weit daran gewöhnt hat, mit dieser Haltung und mit dieser Art. Ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich mit Schülern spiele und die müssen Ridebecken spielen, dann jammern die manchmal nach 10 Minuten, dass der Arm irgendwie lahm wird. Und für uns als Schlagzeuger ist das ja so Ridebecken spielen, also ich weiß nicht, ich könnte wahrscheinlich 3 Stunden Ridebecken spielen und hätte nicht das Gefühl, dass mein Arm wirklich schwer wird. Also natürlich wird man den immer mal wieder entlasten, wirst du jetzt sagen, aber trotzdem insgesamt hätte ich da jetzt keine Probleme, irgendwie länger auf dem Ridebecken zu spielen. Das ist ja auch so eine gewisse Gewöhnung des Körpers an diesen Belastungsanspruch, den man an ihn stellt. Wäre das auch mit der Haltung denkbar? Weil ich habe das Gefühl gehabt, auch selbst jetzt noch und bei diesem Video, was du hattest von 2019, da steht ja nach dem Solo auf, ja, er beugt sich so ein bisschen nach vorne über, aber es ist kein Vergleich zu dem Aufstehen von Buddy Rich in dem ein Solo, was wir gesehen haben, wo man echt das Gefühl hat, oh Gott, bitte läuft da einer hin, damit der nicht stürzt, der arme Mann. Das Gefühl hatte ich überhaupt nicht. Und Steve Gadd wird jetzt 80, also ist auch schon im Alter, wo man sagen könnte, schlechte Haltung würde jetzt so langsam sich durchschlagen in Haltungsschäden und vermehrten Problemen, oder? Wie würdest du das einschätzen?
Der Körper merkt sich diese Dinge. Wenn du jahrelang in einer bestimmten Haltung agierst, das betrifft nicht nur das Schlagzeugspielen, das betrifft Leute, die im Büro am Schreibtisch sitzen. Verdammt. Das betrifft.
Ich hab's gewusst, dass das nicht gut geht.
Ne, Leute, die in bestimmten Haltungen irgendwo im Handwerk arbeiten. Die betrifft das genauso. Der Körper merkt sich diese Dinge. Die Muskeln, Sehnen, Bänder, die werden ja auf bestimmte Haltungen programmiert quasi. Die werden ja immer in bestimmte Haltungen gebracht. Und die Muskeln, die Sehnen, die Bänder, Bänder weniger, vor allen Dingen Muskeln und Sehnen, die können verkürzen. Wenn wir eine Haltung gebeugter Art nach vorne einnehmen, dann verkürzen bestimmte Muskelgruppen. Und wenn wir diese Haltung immer wieder einnehmen und dieser Verkürzung nicht entgegenwirken, zum Beispiel über Dehnen und Stretching, über Lockern der Muskulatur, dann neigen die Muskeln auf lange Sicht dazu, halt in dieser verkürzten Position zu verharren. Und logischerweise geht dann der gesamte Körper, die gesamte Haltung dann in diese Position über. Das sind so diese Automatismen, die wir dann in unseren Tätigkeiten haben, beim Spielen, beim Arbeiten, bei keine Ahnung was. Und das sorgt letztlich dafür, dass der Körper dann auch in diese Haltung gebracht wird, weil wir immer wieder da reinkommen und weil viele oftmals nicht genug bedenken, dass man halt auch diese Ausgleichsbewegungen braucht, ne? Dass der Körper halt aus dieser Position raus muss und in wieder andere Positionen gebracht werden muss. Und da vielleicht so auch als Tipp für alle, die hier zuhören, wenn ihr ein 4-5-Stunden-Gig spielt oder eine 4-5-Stunden-Probe habt. Es ist ja oder oftmals nicht so, dass diese 4-5 Stunden am Stück ohne Pause sind. Vielleicht einfach mal in der Pause nicht in eine sitzende Position, sondern in eine liegende Position gehen. Einfach den Körper mal der Länge nach ausrichten, den Körper entlasten, Dehnübungen machen, um die Muskeln zu verlängern. Wir spielen im Sitzen. Und damit ist unsere Oberschenkelrückseitenmuskulatur, die ist in der eben genannten verkürzten Position. Und wenn wir die Oberschenkelrückseite dann nicht entlasten, lockern und dehnen, also wieder in die Länge ziehen, dann neigt die Oberschenkelmuskulatur sich auf der Rückseite zu verkürzen. Und da die Muskeln ja über Gelenke ziehen, hier haben wir dann das Gesäß als Gelenk, was dann in den Rücken übergeht, dann kann es passieren, dass wir da zum Beispiel auch in gebeugte Haltung kommen, weil wir im Sitzen agieren. Dann liegt das nicht unbedingt an der schlechten Haltung des Oberkörpers, sondern hat seinen Hintergrund in der sitzenden Position, weil es die Oberschenkelmuskulatur ist. Weil wir hier dann oftmals auch diese Zusammenhänge, die Ganzheitlichkeit des Körpers gar nicht so im Blick haben. Und deshalb einfach so an der Stelle der Tipp, wirklich da so ein bisschen den Fokus mal drauf zu legen, den Körper zu entlasten, in wirklich bewusste Ausgleichsbewegungen zu gehen, um da genau solche Dinge zu vermeiden, dass wir irgendwo in automatisierten Haltungen verweilen. Vielleicht so an die Zuhörer, der Felix ist gerade hier so am Schreibtisch. Ihr seht ihn nicht, ich sehe ihn jetzt. Der Felix macht das gerade schon während unserem Interview.
Ja, natürlich, schlechte Gewissen. Verdammt, ich habe diese Antwort habe ich befürchtet. Dann kann ich nur noch mit meinem letzten Argument kommen, dass es vielleicht so ist wie mit den Augen. Manche haben einfach so eine Disposition für schlechtere Augen, wie ich zum Beispiel mit meiner Brille. Andere eine bessere Disposition. Vielleicht trifft das auch auf den Körper zu, dass manche schneller dazu neigen, irgendwie Rückenprobleme zu kriegen, andere nicht so schnell. Ich habe zum Beispiel bislang keine Rückenprobleme, aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ich einfach sehr viel laufe. Also nicht jogge, sondern tatsächlich so spaziere und mich auf diese Art und Weise bewege. Das ist wahrscheinlich ein ganz guter Ausgleich, einfach auf natürliche Art und Weise.
Ja, total. Das hört man ja auch immer wieder, wenn man mit Physiotherapeuten, Ärzten und Co. spricht. Die empfehlen einfach Bewegung. Das ist der eben genannte Ausgleich. Und auch da gebe ich dir recht, ein Körper, der auch jahrelang in einer ungünstigen Haltung ist, der muss nicht automatisch dann im Alter zu Schäden oder Schmerzen neigen. Das muss nicht sein. Das Risiko ist einfach aber größer. Und wenn ich mir diesem Risiko bewusst bin und dann ein bisschen entgegenwirken kann, dann kann ich dem halt möglicherweise entgegenwirken. Das ist wie mit dem Rauchen. Nicht jeder Raucher stirbt an Krebs. Das Risiko, dass man das bekommen kann, ist einfach höher, weil jeder Körper halt schon in gewisser Weise anders reagiert. Wenn ich weiß, was ich tue und ich mir bestimmten Dingen bewusst bin, dann kann ich natürlich viele Dinge dann in eine gute Richtung lenken.
Das Problem des Verständnisses des Nutzens für Prävention, ne, da finde ich immer dieses Fußballbeispiel ganz gut. Auch nicht jeder Schuss aufs Tor geht ohne Torwart ins Tor. Geht auch manchmal ein Schuss vorbei. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball nicht reingeht, ist mit dem Torwart doch ein bisschen höher als ohne Torwart. Jetzt ist der Flo komplett eingefroren. Ich weiß nicht, ob er was geantwortet hat auf meinen Satz.
Nee, ich habe nicht geantwortet, aber du warst gerade langsam. Aber jetzt bist du wieder normal zu hören.
Ja, aber also genau, gehen wir einfach mal so zum Ende über. Also sehr interessant wieder zu hören und mittlerweile verstehe ich auch immer mehr so deinen Ansatz, glaube ich, den du auch grundsätzlich hast bei diesem Konzept Fit for Drums, dass schon auch für dich wichtig ist, dass das Musikalische im Vordergrund steht und das ja auch bei, also wenn du jetzt Steve Gett sozusagen als Kunden hättest, würdest du ihm wahrscheinlich auch sagen, Steve, mach erstmal das so, dass es musikalisch bleibt, aber wenn du irgendwo Probleme kriegst, dann lass uns mal gucken, wie wir da vielleicht ansetzen können und was verbessern können und nicht andersrum. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich gar nicht so dumm, also weil wir machen ja Musik. Das Problem ist halt nur, ja, irgendwann kommen dann vielleicht die Probleme und dann ist es vielleicht schon zu spät. Ah, ich muss da doch nochmal drüber nachdenken. Aber bei Steve Gett ist es halt so, dass diese Musikalität einfach, die ist auch so bedingt durch diese Körperlichkeit, dieses körperliche Spielen, egal was er spielt, auch bei 50 Ways to Leave Your Lover, wenn er diesen Groove spielt in diesem einen Video, wo er das erklärt und immer wieder seinen ganzen Körper für diese Toms so bewegt und da so reinfällen lässt in dieses Bedumm, dann sieht man schon, wenn man das sieht, fühlt man und hört man diesen Schlag und das ist einfach tierisch. Ich sag dann gerne 90er Jahre tierisch.
Ja, absolut, absolut. Und ich stimme dir voll zu. Ziel des Fit for Drums Konzepts ist nicht, dass alle Kerzen gerade stocksteif in der perfekten Haltung am Set sitzen, sondern optimale Spieltechnik lässt sich einfach dann erreichen, optimale Musik lässt sich dann machen, wenn die körperlichen Voraussetzungen gegeben sind, dann klappen viele Dinge besser. Und ja, um die musikalischen Ziele zu erreichen, dafür wollen wir einfach Fundamente legen und dafür wollen wir einfach die idealen Voraussetzungen schaffen. Und ja, es gibt auch nichts Schöneres, als geile Musik zu machen und die Voraussetzungen dafür einfach zu verbessern und ein bisschen was links mitnehmen, ein bisschen was rechts mitnehmen und überall schauen, wie kann ich mein Spiel verbessern, wie kann ich meine Musik verbessern. Und das ist letztlich das worum es geht. Und wenn da auch so ein bisschen der Körper zu beitragen kann, gerade bei einem bewegungsintensiven Instrument, wo ich mit meiner Bewegung, so mit so musikalischen Bewegungen einfach noch mehr rausholen kann, noch mehr erreichen kann, das Ganze noch auf ein anderes Level bringen kann, ja, dann sollte man ja auch einfach drüber nachdenken, seinen Körper mit zu nutzen und ja, mit dem Körper und nicht gegen ihn zu spielen. Und deshalb ist es einfach unfassbar wichtig, aus meiner Sicht, dass man auch den Körper mit in das Boot nimmt und so ein bisschen ganzheitlich an die Sache rangeht.
Absolut. Wer das interessant findet und vielleicht für sich da mehr herausfinden will oder aber auch irgendwie Probleme hat körperlicher Natur, also Rückenschmerzen oder Schulterschmerzen, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, all das, was ihr gehört habt und da gerne mal eine Analyse vom Flo haben wollen würde, das ist überhaupt kein Problem. Ihr findet in den Shownotes zum einen den Link zu Flos Seite, aber auch einen direkten Kontakt. Insofern ist der Flo froh, wenn er euch dann da vielleicht helfen kann. Und ich hoffe ansonsten, weil ich glaube, wir haben sozusagen alles besprochen, was auf deiner Liste stand, oder haben wir noch was vergessen?
Ich habe noch einen ganz interessanten Part rausgefunden.
Ja.
Bei dem Beobachten seines Spiels. Und das ist, schaut mal, was macht Steve Gadd mit dem Mund beim Spielen? Auch hier ist erkennbar, was macht er? Der Mund spielt bestimmte Parts mit, er singt bestimmte Sachen mit, er groovt bestimmte Sachen mit, er spricht bestimmte Sachen mit während dem Spiel. Bei schnellen, extrem schnellen Parts oder Rolls, da reißt er teilweise den Mund sehr weit auf und man merkt so, dass die Spannung des Spielens, diese Energie, merkt man, dass er da teilweise auch in seinen Grenzbereichen, auch wenn die natürlich irgendwo unfassbar weit oben liegen, da ist er in Grenzbereichen, wo man auch am Mund, am Kiefer so diese Spannung erkennt. In groovigen Parts hat er teilweise den Mund etwas geöffnet, aber man erkennt so an den Knochen, an den Wangen, merkt man so diese Relaxedheit, diese Lockerheit. Und auch gerade so dieser Vergleich, auch wieder diese Veränderungen, dass der Wechsel zwischen so musikalisch groovenden Parts und zwischen schnellen, extremeren Parts, da merkt man, dass er das so mit dem Mund auch mitgeht. Auch da sieht man wieder, dass er eins mit der Musik ist, wo man einfach so diese verschiedenen musikalischen Elemente spürt. Und so als Abschluss an der Stelle so eine kleine Beobachtungsaufgabe für die Zuhörer. Beobachtet mal bei eurem Spiel, was macht ihr mit dem Mund? Was macht ihr, wenn ihr bestimmte Parts spielt? Wenn so ein schwieriger Fill-in in einem Song kommt, was macht ihr mit dem Mund? So, Stichwort Zähne zusammenbeißen und irgendwie da durchkommen. Man merkt oftmals, wenn das schwieriger wird, wenn man so ein bisschen Respekt und Schiss vor einem Fill-in hat, man verkrampft, weil man so wirklich mit den Zähnen schon zusammenbeißt. Beobachtet mal, wie ist es bei euch? Wie seid ihr in groovigeren Parts? Seid ihr da lockerer? Seid ihr vielleicht in bestimmten Parts angespannter? Beobachtet das mal. Schaut mal die Videos von Steve an, wie er mit dem Mund agiert. Und vergleicht das mal auch bei euch. Wie macht ihr das? Weil man hier auch ganz, ganz stark am Mund sehen kann und spüren kann, was passiert. Und das ist bei ihm, bei den Videos, sehr, sehr interessant zu sehen. Und auch hier der Vergleich, früher viel, viel mehr Bewegung im Mund und heute relaxteres Spiel, relaxtere Sitzposition und auch von der Mundposition her deutlich entspannter und relaxter.
Absolut wichtiger Punkt. Total wichtig. Also auch, da muss ich leider kurz noch was zu sagen, weil man auch so deutlich bei ihm sieht, dass er die Phrasen, die er spielt, mitsingt. Also auch beispielsweise bestimmte Betonungen, Akzente, Synkopen und so weiter, die spricht er mit. Und es wäre interessant zu hören, ob man das vielleicht sogar hört. Ich muss da immer an Glenn Gould, ist zwar kein Schlagzeuger, Pianist, denken, dessen Aufnahmen teilweise deswegen so legendär war, weil die Tontechniker damals zu der Zeit das Problem hatten, dass er viele Parts mitgesummt und genuschelt hat und das auf den Klavieraufnahmen zu hören ist. Vielleicht auch eine Hörempfehlung von mir, da mache ich vielleicht auch in den Shownotes einen Link rein, weil das ist tatsächlich auch ganz wichtig, witzig, aber halt auch wichtig, weil man über diese Vorstellungskraft, wie etwas klingen soll, natürlich auch wieder sein Spiel verändern kann. Und da ist das Mitsprechen und Mitdenken von Grooves und Sounds total wichtig und das ist bei Steve Gadd auch so der Fall. Cool, cool, cool. Ja, also, ich würde sagen, an dieser Stelle hoffe ich, dass euch dieser Steve Gadd-Monat gefallen hat, dass das so für euch auch interessant war, das Spiel von Steve Gett von unterschiedlichen Seiten auch zu beleuchten. Einmal durch den Micha Fromm. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, da so eine kleine Song- und Spielanalyse zu machen, was so die Art und Weise, wie er spielt und was er spielt, betraf. Mit dem Alex, so als der absolute Steve Gett-Fan, nochmal so hinter die Kulissen auch ein bisschen zu gucken, auch bei dem Interview, was da so für uns passiert ist danach und davor in der Vorbereitung und auch was das Interview mit uns danach gemacht hat, worüber wir uns so Gedanken gemacht haben, der Alex und ich, und auch vor allem mit dir, weil das auch nochmal so ein total interessanter Blick ist einfach auf die Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen, und jetzt auch ganz besonders der Blick auf Steve Gett fand ich total spannend mit dir. Darum vielen lieben Dank. Und die Frage an die Hörerschaft wäre, ob euch so welche Sonderfolgen in Anführungsstrichen wie die mit Steve Gett, weil das Interview war auf Englisch, weil es halt ein internationaler Star ist, oder Schlagzeugstar ist, habe ich das auch auf Englisch gelassen. Es gibt eine Übersetzung des Interviews auf Deutsch, die ich selber angefertigt habe. Wenn ihr die gern lesen wollen würdet, dann schreibt mich einfach an. Auch da findet ihr die Informationen in den Shownotes zu. Und die Frage wäre, ob ihr gerne mehr von diesen Interviews hättet mit internationalen Leuten, dann würde ich mich darum bemühen. Und ob das auch eine gute Idee war, das so aufzubereiten mit den ganzen lieben, netten Kollegen, die ich hier an meiner Seite habe. Flo, ist noch etwas, was du gerne beisteuern wollen würdest an dieser Stelle?
Nee, von meiner Seite, ich habe die Sachen, die ich rausgearbeitet habe, beobachtet habe, habe ich genannt. Mir hat es auch wieder unfassbar viel Spaß gemacht, auch eine solche Analyse von einem absolut gigantischen Schlagzeuger, den jeder mal gesehen und gehört haben sollte, machen zu dürfen. Das macht mir mit dir jedes Mal auch unfassbar viel Spaß, diese Analysen hier durchzuführen. Gerne noch viele weitere Folgen. Und dann hoffe ich, dass wir uns ganz, ganz bald in den nächsten Folgen hier auch hören, an die Leute da draußen gerichtet.
Ja, also das hoffe ich auch, und mir macht das auch immer riesigen Spaß. Wie gesagt, ich lerne da auch immer ganz viel selber noch dazu. Und bin mir sicher, dass wir bald die nächste Analyse machen. Vielleicht dann auch nochmal zu einem deutschen Schlagzeuger oder Schlagzeugerin. Da hatten wir schöne Folgen, wo wir dann auch die Kollegen und die Kolleginnen mit ins Boot geholt haben. Die konnten sich quasi anhören, was deine Analyse war. Das war auch immer super spannend. Und das mal so dann zu sagen, einen Reality-Check zu machen. Und da war auch immer beeindruckend, wie diese Leute sich selber wiedergefunden haben in dem, was du da gesehen hast. Das fand ich, also zeigt auch nochmal so deine Qualität. Auch in die Folgen absolut Empfehlung, da reinzuhören. In dem Sinne, lieber Flo, bedanke ich mich bei dir recht herzlich und sage bis ganz bald. Wünsche dir einen schönen Abend, einen schönen Feierabend. Und ja, ich sage tschö. Ciao.
Ja, danke dir auch, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.